Liebe Brüder und Schwestern, das Thema heute Morgen lautet: Durchschaue die Antichristen. 1. Johannes 2, Verse 18 bis 29. Normalerweise hört man ja immer von dem Antichristen, aber heute die Überschrift: Durchschaue die Antichristen. Wenn wir dieses Kapitel lesen, werden wir sehen, es gibt nicht nur den Antichristen, den zukünftigen satanischen endzeitlichen Weltdiktator, sondern auch seine vielen Vorläufer in der gesamten Menschheitsgeschichte, auch in der Kirchengeschichte. Denn diese Antichristen, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. So werden wir jetzt auch lesen. Wir können aufschlagen. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Abvers 18. 1. Johannes 2, Abvers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Wir wollen uns nochmal erheben zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass wir nur im Sohn dich, o Vater, erkennen und mit dir Gemeinschaft haben können in Zeit und Ewigkeit. Lass es auch noch viele Menschen erkennen, dass sie in dir bleiben, Vater und Sohn im Heiligen Geist, und dass wir einmal die himmlische Herrlichkeit erreichen dürfen in dir und nicht zu Schanden werden im Gericht, wenn wir deine Kinder sind, wiedergeboren durch deinen Geist. Dass du das auch diese Stunde dienen und stärke und leite uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. Kinder, es ist die letzte Stunde, so haben wir gehört. Und die letzte Stunde hat begonnen, als Gott seinen Sohn gesandt hat, als die Zeit erfüllt ward. Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Diese letzte Stunde dauert nun schon 2000 Jahre und wir wissen nicht Zeit und Stunde, wann der Herr wiederkommt. Es ist im Vatergeheimnis Gottes verborgen, so sagt uns der Sohn Jesus Christus in Matthäus 24. Es ist die letzte Stunde und die allerletzte Stunde der Endzeit beginnt mit welchem Ereignis? Wenn sich die alttestamentlichen und neutestamentlichen Prophezeiungen über sein Volk Israel erfüllen, wenn Israel wieder heimkehrt in sein Land. Wir durften es selber sehen, die schon dort waren, dass Gott sein Volk wieder berufen hat, auch wenn noch nicht die Mehrheit glaubt an Jesus als den Messias. Sie sind leider auch verstockt und unterliegen damit noch dem Einfluss des Antichristen. Aber wir wollen auch für Israel beten, dass ihnen die Decke von den Augen genommen wird, damit sie Jesus als den Messias, den Heilskönig, den Christus erkennen dürfen. Die letzte Stunde, ganz besonders seit 1948, seit der Staatsgründung Israels. Und da sollen wir noch wachsamer sein. Denn jetzt kommen nicht mehr nur die Antichristen, sondern es kündigt sich auch nun an, der Antichrist als Zuspitzung aller satanischen Macht am Ende, bevor der Herr Jesus Christus selber erscheint und dann sein herrliches, tausendjähriges Friedensreich auf der Erde errichtet. Und nach diesem Friedensreich wird ein letzter Aufruhr von Gog und Magog sein. Und dann wird Gott den neuen Himmel und die neue Erde als geschmückte Braut vom Himmel senden. Als der Bräutigam vom Himmel kommen. Ja, so. Offenbarung 20 bis 22 ist das ausführlich nachzulesen. Es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. So 1. Johannes 2, Vers 18. Da steckt nun so viel drin, ich kann nur einiges dazu sagen, zu diesem Vers. In der Johannes-Offenbarung begegnet uns nirgends der Begriff Antichrist. Da wird es anders bezeichnet. Da ist die Rede vom Tier aus dem Meer, aus dem Völkermeer, das aufsteigt und am Ende Anbetung von der ganzen Menschheit erzwingt. Es wird die verfolgen und sogar überwinden können eine Zeit lang, die dem Lamme Jesus Christus dienen. So ist in Offenbarung 13 beschrieben. Er wird sich sehr fromm tarnen, ein Wolf im Schafspelz. Das wird der Antichrist sein, in der Offenbarung als Tier aus dem Meer bezeichnet. Und begleitet, assistiert, unterstützt wird er vom Tier aus der Erde, vom falschen Propheten. Dieser Begriff, falscher Prophet, taucht in der Offenbarung dann wiederum mehrfach auf. Aber der Begriff Antichrist, den gibt es nur im 1. Johannesbrief. Da kommt dieser Begriff her, der aber natürlich auf das Tier aus dem Völkermeer zutrifft. Denn hier steht ja dann auch, wie ihr gehört habt vom Antichrist. Also wir wissen, dass das eine bekannte Lehre ist, die der Herr Jesus selber ja schon verkündet hat in Matthäus 24. Da hat er gesprochen von den falschen Christusen und falschen Propheten. Und auch das wird sich zuspitzen, die ganzen Gerichte bis zum Ende und dieser Böse, die Verkörperung Satans in Menschengestalt wird am Ende auftreten und sehr viele verführen. Es wird dann auch in dieser Zeit die Entrückung der Gemeinde erfolgen. Wenn die Not am größten, wird der Herr seine Gemeinde herausnehmen und deshalb werden die Tage verkürzt werden um der Auserwählten willen. Und ich hoffe, dass wir alle dann, wenn wir es erleben sollten, zu denen gehören, die der Entrückung für würdig befunden werden, indem wir wirklich wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, Jesus liebhaben, ihm nachfolgen und dann auch bei ihm sein dürfen in der Herrlichkeit. Nun, dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, er sieht zunächst sehr finster aus. Es geht hier um den Antichristen und seine Vorläufer. Es geht aber vor allem auch, das ist mir bei der Beschäftigung damit aufgefallen, um unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und zwar ist hier einer der zentralsten Verse aus dem Johannesevangelium verborgen, in diesem Kapitel des Johannesbriefs, nämlich Johannes 14, Vers 6, wo der Herr Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Der Antichrist, der möchte andere Wege den Leuten vorspielen, auch in Gestalt seiner Vorläufer. Er möchte die Wahrheit aus dem Boden reißen und möchte ein falsches Leben versprechen. Aber wo ist nun hier in 1. Johannes 2, Vers 18 folgende, der Vers Johannes 14, Vers 6 verborgen? Er ist insofern hier vorhanden, dass hier von Wahrheit die Rede ist, von Leben und auch wird hier deutlich gemacht, dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt als den Sohn Jesus Christus. Also genau diese Trias, Weg, Wahrheit, Leben, taucht hier in diesem Abschnitt auf als Gegengewicht zum Antichristen, wenn man es genau liest. Und es ist in der Heiligen Schrift jedes Wort von Bedeutung, weil es inspiriert ist vom Heiligen Geist. Wahrheit, das lesen wir in 1. Johannes 2, Vers 21. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Jesus ist die Wahrheit. Weg, Wahrheit und Leben. Und der Weg, der Begriff Weg steht zwar nicht da direkt, Aber in Vers 22 lesen wir, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Das heißt, Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich, sagt der Herr. Also, da ist der Weg enthalten, inhaltlich. Und dann auch das Leben. Vers 25. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Weg, Wahrheit und Leben. Und das wollen wir auch positiv im Hinterkopf behalten, wenn wir diesen Abschnitt lesen. Es geht nicht nur um das Böse, um den Antichristen und seine Vorläufer. Es geht auch um Jesus Christus als den einzigen Weg zum Vater, zu Gott im Himmel. Anti hat ja im Griechischen zwei Bedeutungen, gegen und auch anstelle von. Also der Antichrist steht gegen Christus und setzt sich an seine Stelle. Beides ist in diesem Namen enthalten. Und Christus heißt ja der gesalbte König, der Heilsbringer. Der Antichrist wird ein falscher Heilsbringer sein. Und seine Vorläufer waren auch solche, die den Menschen Heil versprochen haben und ihnen Verderben gebracht haben. Als erster Prototyp des Antichristen galt schon im Alten Testament, in alttestamentlicher Zeit oder zwischentestamentlicher Zeit, zur Zeit der Makkabäer, Antiochos Epiphanes, der ein Schwein im Tempel geopfert hat. Dann später, zur Zeit des Urchristentums, der Kaiser Nero, der ein ganz finsterer, bösartiger Herrscher war, der die erste Christenverfolgung in Rom ausgelöst hat. Selber hat er Rom angezündet und hat dann Sündenböcke gesucht, hat es dann vor allem den Christen in die Schuhe geschoben. Dann auch das Papsttum insgesamt, das haben die Reformatoren richtig erkannt, dass im Papsttum eben etwas vorhanden ist, was sich an die Stelle Jesu Christi setzen möchte. Stellvertreter Christi auf Erden, das heißt wörtlich, wenn man es so nimmt, Antichrist, anstelle von Christus, Stellvertreter Christi, Antichristos, sagen sie von sich selber, nur so verschlüsselt, dass die Leute nicht merken. Aber heute strebt ja alles nach Rom. Im Jahr 2017, so hat der Lutherische Weltbund verheißen, werden sie mit Rom zusammen der Reformationsjubiläum 500 Jahre Thesenanschlag feiern. Rückgängigmachung der Reformation steht unmittelbar vor der Tür. Wir haben bereits aufgerufen zu einer Gegenveranstaltung dazu. Er wird jetzt im nächsten Topic lesen. Das sind also antichristliche Entwicklungen. Und dann auch Stalin und Ceausescu und Hoxha, Idi Amin, Hitler, alle, die Christen und auch Juden verfolgt haben, stehen gegen Gott und gegen sein Volk, sind Antichristusse. Hitler insbesondere, der sich auch gegen Israel gestellt hat, aber auch schon das Papsttum und sämtliche Sekten möchten Jesus Christus insofern ersetzen, dass sie auch sagen, sie sind das neue Heilsvolk und das irdische Israel hat keine Bedeutung mehr. Man spricht ja von der Ersatztheologie oder Substitutionslehre. Wir sind das neue Zion, wir sind das Heilsvolk. Von Israel kommt nichts mehr. Das ist auch eine antichristliche Lehre, denn Jesus selber ist als Jude geboren worden und er wird auch erscheinen auf dem Ölberg in Jerusalem und nicht irgendwo in Salt Lake City bei den Mormonen, wie es behauptet wurde, oder in Rom dann in Gestalt des Papstes, oder bei irgendwelchen Sekten, sondern so wie es in Zacharia 12 bis 14 steht, er wird seinen Fuß auf den Ölberg setzen, er wird sich spalten und das Wasser aus dem Tempel wird ins Tote Meer fließen und es lebendig machen. So auch im Propheten Hesekiel vorausgesagt. Eine kurze Gegenüberstellung von Christus und Antichrist. Ich habe das in meinem Buch über den Antichristen natürlich alles viel ausführlicher, aber jetzt möchte ich es kurz erwähnen. Christus und Antichrist. Nun, Christus wird sein messianisches, tausendjähriges Friedensreich errichten, wenn er wiederkommt, wenn er dem antichristlichen Spuk ein Ende machen wird. Der Antichrist dagegen möchte vorher sein Scheinfriedensreich vorweg errichten und wird damit aber scheitern. Nur eine Zeit lang wird es bestehen, 42 Monate, sagt die Bibel, während die Herrschaft Jesu Christi ewig sein wird. Sie wird vom tausendjährigen Reich direkt ins himmlische Jerusalem münden, dann zu Rechten des Vaters sitzend wird er regieren. Christus kam als das sanfte Gotteslamm, das sich hat schlachten lassen für uns. Der Antichrist wird sich auch sanft stellen Es gibt hier heute viele sanfte Verführer, mit säuselnden Stimmen suggestieren sie den Leuten Pseudo-Evangelien ein. Und der Antichrist wird auch ein Wolf im Schafspelz sein, der den Leuten Harmonie, Frieden, Einheit, mystische Erleuchtung und all diese Dinge verspricht und in Wirklichkeit sie ins Verderben zieht. Mit Hilfe seines falschen Propheten wird er das tun. Christus, Jesus, hat Wunder gewirkt. Die ganzen Evangelien sind voll davon und auch der Antichrist wird durch satanische Macht zusammen mit dem falschen Propheten Wunder wirken, zum Beispiel Feuerwunder, Feuer vom Himmel fallen lassen, wie die zwei Zeugen. In Nachahmung ihrer Wundertätigkeit wird er solches tun und den Menschen Vollmacht vorgaukeln. Es ist Macht von Satan, aber keine Vollmacht im Sinne Jesu Christi. Christus hat sich Wunden schlagen lassen, wo er sein Blut für uns vergossen hat am Kreuz auf Golgatha zu unserer Erlösung. Der Antichrist wird die Wunde Christi nachahmen. Die Wunde des Tieres wurde heil. Er wird sogar eine Auferstehung nachahmen. Jesus ist wirklich auferstanden. Beim Antichrist wird eine Wunde heil. Das ist also auch eine Nachahmung des Kreuzesopfer Jesu Christi und seiner Auferstehung. Christus verdient als einziger neben dem Vater Anbetung. Der Antichrist wird Anbetung fordern. Alle auf Erden werden ihn anbeten, heißt in Offenbarung 13, außer denen, die im Lebensbuch des Lammes geschrieben sind. Christus, in ihm sind alle eins, die wirklich gläubig, bekehrt und wiedergeboren sind, in denen der Geist Gottes regiert und die in Jesus bleiben. So haben wir es oft auch gehört in Kapitel 2, bleibet in ihm, bleibet in Christus. Die sind eins, auch jetzt schon, auch in verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften, eins im Heiligen Geist in Jesus Christus. Der Antichrist dagegen wird die Einheit der Menschheitsfamilie zum Ziel bringen und seine Vorläufer sitzen ja heute in der Europäischen Union, in der UNO und all diesen Völker- und Menschheits- und Religionsverbindenden Gremien, auch im Vatikan, wo man ja jetzt wieder die Religionen einlädt zu Assisi II, 25 Jahre nach Assisi I, das war 1986, findet jetzt Assisi II statt mit sämtlichen Konfessionen und Religionen, um für den irdischen Frieden zu beten, sagt man. Aber das erste Gebot sagt, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Und hier lädt man Medizinmänner, Ahnengeisterverehrer, Shintoisten, Buddhisten, Hinduisten, alles nach Assisi ein unter Leitung des Papstes, weil man den irdischen Frieden über die biblische Wahrheit stellt. Aber da kann kein wirklicher Friede erwachsen. Die große Illusion. Er meint, wenn man das Gebot Gottes übertritt, würde trotzdem noch was Gutes herauskommen. Welcher Betrug auch der Anhänger dieser Kirchen, die da noch drin sind, geht aus von ihnen. Wo babylonische Vermischung stattfindet, kann man immer nur wieder immer lauter rufen in der Endzeit. Der Antichrist möchte die Einheit der Menschheitsfamilie, eine Einheit ohne Wahrheit. Eins sollen werden alle Menschen guten Willens, so wird es genannt. Und wer keinen guten Willen hat, ist ein böser Fundamentalist, der eben nicht mitmacht in der babylonischen Weltökumene. Ja, soweit eine kleine Gegenüberstellung. Es ist die letzte Stunde, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. So sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. In 2. Thessalonicher 2 wird sogar davor gewarnt, dass sich der Mensch der Sünde, das ist eine andere Bezeichnung für den Antichristen, sogar in den Tempel Gottes setzen wird und vorgeben wird, er sei Gott. Ein großer Betrug. Ob das jetzt ein neuer Tempel in Jerusalem ist oder ob damit auch die Gemeinde symbolisch als Tempel gemeint ist, beides mag vielleicht sogar sich erfüllen, wollen uns da nicht festlegen, aber wir wollen offen sein, dass all diese Dinge, so wie sie vorausgesagt sind, sich auch erfüllen werden. So wie sich bisher alle Prophezeiungen erfüllt haben im Wort Gottes, wird sich auch das, was für die Endzeit verheißen ist, erfüllen. Und wir sehen es ja mit unseren Augen, wenn wir in die Weltgeschichte sehen und auch besonders nach Israel. Und nun heißt es in Vers 29, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Und so wären sie auch in Christus geblieben. Ja, bei uns, die Gemeinde, die Gemeinschaft mit dem Christus. Und in Christus bleiben, wird immer wieder betont. Aber sie sind nicht geblieben, weil sie nicht dazu gehört haben. Es war Fremdes, Hinzugetanes, was sich dann auch wieder abtrennt. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Nicht jeder, der sich zur Gemeinde zählt äußerlich, gehört auch innerlich dazu. Es gibt immer drei Gruppen in einer Gemeinde: die wirklich gläubigen, wiedergeborenen Christen, die noch nicht gläubigen, die vielleicht auf der Suche sind, und die sind natürlich herzlich willkommen, und aber auch die, die nur den Schein eines gottesfürchtigen Wesens haben, aber seine Kraft verleugnen, die nicht wirklich gläubig sind, die vielleicht schon jahrelang mitschwimmen und heucheln, sich und anderen etwas vormachen, und es sind wirklich die Unglücklichsten, sage ich mal, letztendlich. Und da kann man nur jeden aufrufen und für jeden beten, dass er wirklich durchdringt zum rettenden Glauben. Wenn aber jemand in einer Gemeinde ist, nur um Verführung hineinzutragen, ist das was ganz Schreckliches für die Gemeinde und für den Betreffenden selber, denn auf ihn wartet ein schreckliches Gericht. Denn es heißt, der Herr Jesus sagt einmal, es ist besser, ein solcher Mensch wäre nie geboren. Und wer einen von den Kleinen verführt, von den Gläubigen, ist besser, es wäre ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er im tiefsten Meer versunken. Ich gebe sie zwei wieder, ja, ihr kennt diese Stelle. Also da wartet ein schreckliches Gericht. Wir wollen nicht Verführer, sondern Auferbauer der Gemeinden sein. Und auch alle Verkündiger des Wortes brauchen immer wieder die Fürbitte, damit sie nichts Falsches lehren. Ich lasse mich immer wieder gern korrigieren vom Wort Gottes her, wenn jemand sagt, also in dem Punkt musst du nochmal nachprüfen, ja, da ändere nochmal deine Erkenntnis. Habe ich schon mehrfach machen müssen, machen dürfen. Wenn man nicht mehr korrekturbereit ist, dann sieht es wirklich schlimm aus im geistlichen Leben. Aber bis zum Ende werden wir dazulernen im Glaubensleben. Nun, und diese Antichristen sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Ich habe auch einmal den Judasbrief auslegen dürfen. Ist auch in dieser einen Schrift Irrlehrer demaskiert enthalten, diese Auslegung des Judasbriefs. Aber ich möchte es nur zusammenfassen, welche Kennzeichen sich da finden von Irrlehrern. Ich lese jetzt nicht den Judasbrief, müssen wir den ganzen Judasbrief lesen. Da stand übrigens nicht von dem Verräter Judas, sondern von dem Herrenbruder Judas. Viele haben Judas geheißen, ja, damals und auch heute noch. Aber es ist hier der Bruder, der Halbbruder unseres Herrn Jesus, sowie auch Jakobus und Judas. Und wenn man den Judasbrief, ist ja nur ein Kapitel, liest und auch in Parallele dazu noch den zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, wo viele Parallelen sich finden, dann habe ich 28 Kennzeichen von Irrlehrern darin entdeckt. So viel steckt in diesem einen Kapitel drin, 28 Kennzeichen von Irrlehrern. Kann ich jetzt nur ganz kurz zusammenfassen. Ich lese jetzt nur einmal die Überschriften vor, die ich diesen Irrlehrern gegeben habe. Erstens, sie schleichen sich in Gemeinden ein. Das, was hier steht, sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Zweitens, sie haben keine wirkliche Gottesfurcht. Drittens, sie missbrauchen Gottes Gnade zur Zügellosigkeit und Ausschweifung. Steht alles im Judasbrief. Viertens, sie verleugnen Gott und Jesus Christus. Das, was auch in 1. Johannes 2, Vers Kapitel 2 steht. Sie leugnen Christus, Jesus als den Messias. Fünftens, sie sind letztendlich Ungläubige, haben keinen wirklichen rettenden Glauben. Sechstens, sie sind Ungehorsame, sie gehorchen nicht Gottes guten Geboten. Siebtens, sie sind oftmals auch Unzüchtige, so im Geheimen oder auch ganz öffentlich. Achtens, sie sind Träumer und Visionäre. Sie bauen auf ihre eigenen Inspirationen und nicht auf Gottes Wort. Neuntens, sie sind Anti-Autoritäre. Sie erkennen keine Autorität, auch nicht die Ältesten, über sich an. Zehntens, sie sind Lästerer. Durch ihre Lehre und ihr Leben lästern sie Gott. Elftens, sie sind eingebildete Ignoranten. Sie meinen, sie wüssten alles und sie wüssten alles besser. In Wirklichkeit wissen sie gar nichts. Zwölftens, sie betreiben einen falschen Gottesdienst nach ihrem Willen. Dann werden plötzlich moderne und verdrehte Gottesdienstformen eingeführt, die nichts mehr mit Gottes Wort zu tun haben. Interreligiöse Gottesdienste, ökumenische Gottesdienste, Tiergottesdienste, falsche Friedensgottesdienste, Feierabendmale, Abendmahl für Kinder, Spaßevangelisation, okkulte Musik, Heilungsgottesdienste mit okkulten Praktiken und so weiter. Habt ihr davon schon gehört? Nimmt ihr heute überhand alles. 13. Kennzeichen, sie sind habgierig und gewinnsüchtig, schaffen in die eigene Tasche. 14. Kennzeichen, sie greifen die echten Diener Gottes an. Die werden von ihnen massiv bekämpft, weil man dann nicht das Echte neben dem Unechten stehen lassen kann. 15. Kennzeichen, sie sind Schandflecken beim Liebesmahl, verhalten sie sich auch ungebärdig. 16. Kennzeichen, sie sind Hirten, die sich selber weiden. Wenn sie Verantwortung in der Gemeinde tragen, dann gucken sie, dass sie selber ihr Schäfchen ins Trockene holen, dass sie für sich selber das Beste herausholen. 17. Kennzeichen, sie sind äußerlich aufgeblasen, aber innerlich leer. So auch, wie auch viele äußeren Kirchengebäude heute, wo ihnen nur noch, wenn überhaupt, Magerkost verkündet wird. Schöne Kathedralen, aber die Botschaft oft sehr kläglich, die da noch kommt und so auch bei falschen Hirten. 18. Kennzeichen, sie sind orientierungslos und verwirren andere, wie Strohhalme im Wind, die hin und her bewegt werden und keinen festen Halt haben. 19. Kennzeichen, sie sind völlig unfruchtbar in ihrem geistlichen Leben, bringen keine Frucht, sondern nur Schande hervor. Und das ist das 20. Kennzeichen, sie wirken dynamisch, Action, etwas tun, etwas erleben, produzieren aber Schande, eine Schaumschlägerei. 21. Kennzeichen, sie werden wie Stars verehrt. Ja, zu ihnen blickt die gottlose Welt hoch. Sie bekommen dann auch Ehrungen von den Honorationen der Stadt, während die echten Gläubigen oft verachtet werden. 22. Kennzeichen, sie sind Unzufriedene und Murrende, wie die Israeliten in der Wüste. Sie wollen immer mehr, es reicht ihnen nie aus. Das Kreuz, die Wunden des Herrn am Kreuz reichen nicht. Sie brauchen dann Wunder und Sensationen. 23. Kennzeichen, sie sind unehrlich, nehmen Schmeichelworte und teilen solche aus. 24. Kennzeichen, sie spotten über die, die Jesu Wiederkunft erwarten. Auf die schauen sie herab. 25. Kennzeichen, sie verursachen Spaltungen, weil sie ja Macht nach Macht und Anerkennung streben. 26. Kennzeichen, sie haben den Geist Gottes nicht, obwohl sie sich so geisterfüllt geben können. 27. Kennzeichen, sie sind falsche Freiheitsprediger, verkünden den Menschen, alles ist erlaubt, lassen aber dann weg, wenn es heißt, aber es frommt nicht alles, es dient nicht alles zur Heiligung. Und das 28. Kennzeichen, ja, ihr Ende schaut an, da wird man es dann durchschauen, wenn man sieht, wie sie letztendlich von uns ausgegangen waren, aber nicht von uns sind. Dann oft verlassen sie die Gemeinden, wenn sie durchschaut werden, und sie haben oftmals ein schreckliches Ende. Dann vielleicht wird es nicht jedem offenbar, aber Gott weiß es, und ich wünsche keinem, dass er zu solchen gehört. Wie gesagt, in der Auslegung des Judasbriefs ist es ausführlich, ich kann das jetzt hier nur erwähnen. Das war einiges kurz gefasst zu Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Dazu noch einige biblische Zitate. Apostelgeschichte 20, Vers 30 lesen wir. Und es ist die Abschiedsrede des Apostels Paulus an die Ältesten in Ephesus. Er warnt also vor falschen Hirten, die die Herde angreifen, zerstören werden. Ich lese mal schon ab Vers 28, Apostelgeschichte 20, ab Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Leitern eingesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe unter euch kommen werden, welche die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Lehren reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht abgelassen habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Unter Tränen hat der Apostel Paulus die Gemeinde ermahnt, um sie zu warnen vor den Verführern, die nach seinem Weggang kommen werden. Und die sind bis heute immer zahlreicher geworden. Es gibt auch Leute, die hier schon auf der Kanzel standen, die auch plötzlich falsche Lehren entwickelt haben. Ich nenne jetzt keine Namen, aber der Hausvater weiß auch darum. Es ist ein Leidwesen, kann man nicht mehr einladen. Ja? Die vielleicht früher gute Erkenntnis hatten, wiedergeboren waren, aber dann plötzlich zum Beispiel leugnen, dass Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist ist und solche Dinge. Ja? Deshalb haben wir auch im neuesten Heft einen ausführlichen Artikel über die Dreieinigkeit drin, um das nochmal ganz klar biblisch zu untermauern. Und das führt vom Glauben weg. Da ist der Glaube dann sehr schnell ein anderer, ein falscher Glaube. Und Menschen kommen in eine völlig falsche Richtung. Die meinen es vielleicht noch gut und christlich, nennen sich Christen, aber sie haben den Sohn Gottes nicht mehr als Gott, als wirklichen Gott. Gerade wenn man die Dreieinigkeit leugnet, das kommt ja auch hier in Kapitel 2, dann hat man nicht mehr Jesus als wirklichen Gott und Erlöser, sondern nur noch als Geschöpf, so wie die Zeugen Jehovas und andere Sekten. Oder der Islam, darauf komme ich gleich noch zurück. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht heute, weil es ist sehr ein umfassendes Thema. Manche sind ja auch weit angereist, wie ich sehe. Gerade auch ihr, ja. Ja, und dann auch 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 19, habe ich mir notiert. Hier steht etwas auch Wichtiges, was oft übersehen wird. Spaltungen sind an sich nicht gut. Ja? Wenn es um Machtkämpfe geht, ist es ganz sündhaft. Aber es gibt auch eine Ausnahme. In 1. Korinther 11, Vers 19 steht, es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn also jemand falsche Lehren und falschen Lebensstil offensiv in eine Gemeinde hineinträgt, muss sich die Gemeinde von solcher Person trennen, um die Gemeinde zu schützen vor dem Sauerteig der Sünde und Verführung. Und in dem Fall muss es auch sein. Da muss man dann den Irrlehrer ausschließen, gemäß Matthäus 18 in verschiedenen Stufen der Ermahnung und Seelsorge. Und wenn er da nicht hört, muss er ausgeschlossen werden. Oder wenn eine Gemeinde nicht mehr reformierbar ist, dann muss man sich von ihr trennen, um nicht selber teilhaftig zu werden des sündhaften Sauerteigs. Das ist für viele von uns oft auch ein schmerzlicher Schritt gewesen. Und ja, deshalb haben wir auch im neuesten Heft, Schmale Weg, ein Glaubensbekenntnis unabhängiger bibeltreuer Gemeinden formuliert für solche Geschwister, die inzwischen geistlich heimatlos geworden sind. Nun Vers 20. Und nun kommt wieder etwas Positives, Ermutigendes. Und das wollen wir nie vergessen bei all diesen leider auch belastenden Themen. Aber ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Für Salbung, vielleicht ein geheimnisvoller Begriff, steht im Griechischen Chrisma. Die katholische Kirche hat den Begriff verwendet bei der Firmung, indem sie Öl hier auf das Haupt der Firmlinge tut und sagt, die seien jetzt gesalbt mit dem Heiligen Geist. Aber so einfach, liebe Geschwister, lässt sich der Heilige Geist nicht übertragen. Die Salbung empfängt man bei der Wiedergeburt, indem der Geist Gottes in uns wohnt, Epheser 1, Vers 13 folgender. Ihr wurdet mit dem Heiligen Geist versiegelt, als ihr gläubig wurde. Deshalb brauchen wir auch keine neue Stufe einer besonderen Geistestaufe, sondern der Heilige Geist, der in uns wohnt, wir sollen ihn nicht dämpfen, nicht betrüben. Wir sollen beten, dürfen beten, dass er uns leitet und stärkt und auch uns die entsprechenden Gaben zeigt, die er jedem von uns individuell geschenkt hat, im guten Sinne. Aber keine Stufentheologie, keine sakramentalistische Heilslehre, dass das an gewisse Menschen gebunden sein soll, die Geistesvollmacht. Man sieht ja, was in Rom dabei herauskommt, wo gesagt wird, der Papst habe die meiste Geistesfülle. Und welchen Götzenkult hat vor allem auch Johannes Paul II. Eingeführt, der jetzt selig gesprochen wird, weil er noch aus dem Jenseits eine Nonne geheilt hätte. Ja, die hat zu dem Verstorbenen Johannes Paul II. Gebetet, nach katholischem Verständnis, und er hat sie von Parkinson geheilt. Und jetzt ist ein Wunder und jetzt kann er selig gesprochen werden. Wenn dann noch jemand sagt, er sei durch diesen Totengeist des Johannes Paul II. Geheilt worden, dann kann er sogar heilig gesprochen werden. Ist euch klar, was das für eine finstere, okkulte Lehre ist, wo Menschen geknechtet werden und verführt werden? Es ist traurig, dass so viele darin verstrickt sind und das nicht durchschauen. Die Bibel sagt ganz klar, wir sollen uns nicht zu Totengeistern wenden. 5. Mose 18, Vers 9 folgende. Ja. Nun, ich kann hier jetzt nicht alles so ausführlich bringen, aber ich will doch einiges erwähnen. Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Das heißt, der Herr schenkt uns auch Weisheit, sein Wort zu verstehen. Er schenkt auch in gewissem Sinne jedem Christen die Geisterunterscheidung, wenn er Gottes Wort liest und versteht, aber auch einzelnen Christen als besondere Gabe in der Gemeinde, die Gabe der Geisterunterscheidung. Und wir sollten auch auf solche Brüder hören, denen Gott in der Gemeinde diese Gabe gegeben hat. die wirklich sagen können, das ist eine richtige Lehre und das ist eine falsche Lehre, die stimmt nicht mit der Bibel überein. Da, wo die Geistunterscheidung ist, da sollten wir das auch dankbar annehmen. Und jeder ist aber auch ein mündiger Christ und hat Gottes Wort und kann alles, was er hört, daran prüfen, ob es biblisch ist oder unbiblisch. Jetzt fand ich interessant, dass 8 Altbischöfe in der Landeskirchen sich gewehrt haben gegen die Öffnung der Pfarrhäuser für Homosexuelle. Ganz aktuell jetzt auch der Altbischof Meyer und Wilkens und andere. Es sind aber nur Altbischöfe, die im Ruhestand sind, keine Aktiven mehr. Ja, ist traurig. Ich denke, dass auch unsere altgewordenen Pfarrer, die das noch miterleben müssen, auch nur den Kopf schütteln können, dass man jetzt für alles und jedes die Pfarrhäuser geöffnet hat, sogar für Transsexuelle. In einer Landeskirche hat sich ein Pfarrer geschlechtsumwandeln lassen, eine Frau darf weiter Pfarrer bleiben. Ja, Sodom und Gomorra kann man da nur sagen, was da alles möglich ist. Das ist sehr traurig. Und dieser Altbischof Wilkens hat gesagt, die Kirche steht jetzt an dem Punkt, sich zu entscheiden, ob sie überhaupt noch bibeltreu sein möchte oder nicht. Ja, so habe ich ein Interview von ihm kürzlich gehört. Andere Fragen, was in den Kirchen ist, wollen wir jetzt gar nicht betrachten, aber allein schon diese extreme Irrlehre, Homosexualität sei gottgemäß oder sei tolerierbar in der Kirche, das ist falsch. Wir wollen Menschen, die betroffen sind, seelsorgerlich helfen, aber wir können nicht sagen, dass das jetzt einfach nicht mehr Sünde sei. Es widerspricht Gottes Wort. Schade, dass es nur noch die Altbischöfe sich zu sagen getrauen, die schon im Ruhestand sind. Nun ja, das nur nebenbei bemerkt. Aber wenn man vom Geist Gottes gesalbt ist, dann kennt man das Wort, dann nimmt man es ernst und versucht auch mit Gottes Hilfe danach zu leben. Und wenn man auch selber versagt hat und wir bleiben auch im sündlichen Fleisch, dann dürfen wir Buße tun und gereinigt werden durch das Blut Jesu Christi. Vers 21, ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Es gibt also keinen Graubereich, Lüge und Wahrheit vermischt. In Jesus ist nur Wahrheit und im Satan ist nur Lüge. Das kann man nicht verbinden. Wir können nicht am gleichen Joch ziehen mit Christus und Belial, Christus und dem Teufel, 2. Korinther 6, sondern allein Jesus nachfolgen. Er ist die Wahrheit in Person, der völlig Zuverlässige, der uns allein ins Himmelreich bringt. Und nun kommt dieser ganz wichtige und von mir auch oft zitierte Vers 22. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und wir müssen gleich Zusammenhang lesen. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Nun, was heißt das? Es gibt viele Richtungen, die sagen, Gott aber ohne Jesus Christus, ohne den Sohn. Mit dem Sohn kann ich nichts anfangen. Ja, an Gott, an irgendeinen Herrgott glauben ja viele, sämtliche Religionen auch. Aber der Sohn, in dem Buch von Wilhelm Busch, Jesus unser Schicksal, da ist gleich das erste Kapitel, Gott ja, aber warum Jesus? Ja. Und da hat ja gerade dieser Pastor Wilhelm Busch ausführlich begründet, dass wir nur im Sohn den Vater haben und ohne Jesus nicht in den Himmel kommen können. Und das steht ganz klar in der Bibel, wir können das nicht wegstreichen. Johannes 14, 6, was ich am Anfang zitiert habe, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus Christus. Das ist auch der Vers, den wir auf dem neuen Heft, der schmale Weg, betont auf die Rückseite geschrieben haben, im Gegensatz zu der ganzen antichristlichen Religionsökumene. Hängt euch groß ins Zimmer, damit ihr es nie vergesst, denn es ist sicherlich der meistbekämpfte Bibelvers in der Endzeit. Und deshalb klingt er auch hier durch in 1. Johannes 2 als Kontrast zu den Antichristen. Weg, Wahrheit und Leben, habe ich ja schon erklärt. Genau das klingt durch als Leuchtkraft gegen diese antichristliche Verführung. Aber wer ist nun alles der Antichrist? Kann man das nur auf eine Richtung, zum Beispiel den Islam, begrenzen? Nein, auf alle, die Jesus absprechen, dass er Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist, der erwartete Heilskönig der Juden, und dass er im Fleisch gekommen ist. Denn in 1. Johannes 4 steht ein weiteres Kennzeichen. Auch das ist der Geist des Antichristen, der leugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, also wirklich Mensch geworden ist. Wie die Gnostiker ja behaupten, die haben ja behauptet, das Geistige ist gut und lichtvoll und die Materie ist böse. Also kann die Geistkraft im Christus nie richtig in die Materie gehen. Vor der Kreuzigung hat er sich wieder trennen müssen. Denn der Geist, der kann nicht sterben. Das ist nur die Leibeshülle, die am Kreuz gestorben ist. So auch Lehre bei Rudolf Steiner, bei den Anthroposophen, in der Esoterik, im Spiritismus. Überall findet man diese seltsame Lehre vom Geistfunken, auch in der ganzen mystischen Bewegung, dass der Geist nicht wirklich richtig in die Materie eingehen kann, sondern dass das immer ein Gegensatz bleibt. Aber das Johannesevangelium sagt uns, Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch, ganz massiv Fleisch. Gott wurde Mensch, ist nicht irgendwo schwebend geblieben. Und jetzt schauen wir mal, was alles antichristlich ist. Natürlich der Islam, wo Allah als schwebendes Wesen irgendwo da oben ist, unerreichbar und sich auch nie der Erde wirklich naht. Es ist für den Moslem eine Sünde zu sagen, dass Allah einen Sohn habe und den auf die Erde gesandt habe, sondern für ihn ist Allah ein letztlich unerreichbares Wesen, in Wirklichkeit natürlich die Mondgöttin, deshalb auch der Mond auf den Moscheen, die 360. Gottheit der Kaaba, die als einzige übrig gelassen wurde von Mohammed, in diesem Polytheismus, dem er damals gegenüberstand. Allah ist die Mondgöttin, hat aber nichts mit dem Schöpfer Himmels und der Erde zu tun. Wir müssen aber auch sagen, es gibt leider auch im Judentum eben diese sehr große Richtung heutzutage, die Jesus nicht als den Messias, als den Sohn Gottes angenommen haben. Es ist auch leider antichristlich, müssen wir auch sagen. Und wir wollen auch diesen, die sicherlich das Alte Testament haben, die hebräische Bibel, sagen, der, auf den ihr wartet, er ist schon gekommen. Ja, sie haben die richtige Erwartung an sich und dann doch nicht erkannt, dass Jesus zweimal, also dass der Christus, der Messias, zweimal kommen musste. In Jesaja 53 ist verheißen, er wird zum ersten Mal kommen als der, der unsere Schuld auf sich lädt. Und beim zweiten Mal wird er als der Herrscher kommen, der sein Reich auf der Erde errichtet. Sie warten immer noch auf den, der das Reich errichtet, haben aber nicht verstanden, dass er auf Golgatha am Fluchholz unsere Sünde auf sich geladen hat. Und wer Jesus als Messias ablehnt, arbeitet leider auch in Richtung des Antichristen. Und wir freuen uns aber, dass es eine wachsende Zahl messianischer Juden gibt, die Jesus als den Messias, der schon gekommen ist und wiederkommt, erkannt haben. Wir wollen auch beten, dass auch sie besonders Frucht bringen dürfen, auch in Israel andere mit dieser Botschaft zu erreichen. Antichristlich sind auch sämtliche Sekten, die Jesus seine Gottheit und sein wahres Menschsein absprechen. Zum Beispiel Zeugen Jehovas, Mormonen, christliche Wissenschaft, New Age Sekten, esoterische Sekten. Könnt ihr jetzt hier stundenlang aufzählen, kann ich jetzt nicht machen. Antichristlich sind auch sämtliche liberalen Theologen, die Jesus nur als Menschen akzeptieren. Nur als Menschen, als Friedensprediger, bestenfalls als eine Art prophetische Gestalt, die den Menschen Friede, Einheit, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung verkündigt. Das neue Pseudo-Evangelium in den Kirchen, da geht es fast immer nur noch um Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung im Rahmen des konziliaren Prozesses. Angestoßen von Karl Friedrich von Weizsäcker 1986 auf dem Kirchentag. Das ist das neue Pseudo-Evangelium geworden. Weizsäcker hat damals gesagt, wir haben jetzt 2000 Jahre auf das Kommen des Messias gewartet. Jetzt warten wir nicht mehr länger, sondern bauen selber sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit auf. Und damit arbeitet man, liebe Geschwister, dem Antichristen in die Hände, der genau diese Menschheitsbruderschaft freimaurerisch inspiriert, der Menschheit verheißt. Freimaurerisch inspiriert. Und man weiß auch, dass viele Bischöfe, und die sich so nennen, auch mit Freimaurern in Verbindung stehen, die in diese Richtung arbeiten, auch im Vatikan, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Nun, wer ist also ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Messias, der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Ganz klar, wer den Sohn leugnet, kann auch nicht von einem Vater reden. Ja? Der spricht dann nur in einer unbestimmten Weise von einer Gottheit. Und kann dann mit allen Religionen zusammenarbeiten, die auch von irgendeiner Gottheit reden. Das ist das Bindeglied der endzeitlich antichristlichen Ökumene. Und man erkennt nicht mehr Jesus als den einzigen Weg zum einzigen wirklichen Vater im Himmel, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Das heißt im Klartext, wenn zum Beispiel der Islam, der Koran sagt, Allah hat keinen Sohn, dann haben sie auch nicht Gott den Vater. Sie haben einen anderen, eine andere Gottheit. Darf man heute ja kaum noch öffentlich sagen. Ja, wird man schon als der Diskriminierung bezichtigt. Aber aus Liebe können wir auch nicht schweigen. Und es steht ja auch hier ganz klar in der Heiligen Schrift. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Der hat den wirklichen Gott erkannt, hat Gemeinschaft mit ihm, bleibt in ihm, wird von ihm in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen werden zu seiner Zeit. Und der Herr Jesus sagt ja ganz klar in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Gewaltiger Satz, ja. Ich und der Vater sind eins. Nicht nur im Willen, sondern auch im Wesen. Das ist ja in sächlicher Form formuliert und da ist das Wesen gemeint. Ja, dann Vers 24. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Das heißt, wir sollen uns nicht vom rettenden Evangelium abbringen lassen. In Galater 1, Vers 6 lesen wir, wenn euch jemand ein anderes Evangelium verkündigt als das, was ihr gehört habt, und ob es auch ein Engel oder sonst ein Geistwesen ist, der sei anathema, der sei verflucht. Wir sollen nicht abweichen vom biblischen rettenden Evangelium. Das hat auch der Apostel Paulus in seiner Abschiedsrede an Ephesus in Apostelgeschichte 20 den Ältesten eingeschärft. Weicht nicht ab von dem, was ihr gehört habt. Bleibt fest in dem, was euch vielleicht schon in der Kinderstunde eure Mütter gelehrt haben. Die Botschaft vom Heiland Jesus Christus. Wenn man an die Universität kommt, dann wird dann oft gesagt, jetzt wird euch erstmal der Kinderglaube ausgetrieben. Ja. Jetzt werdet ihr einen rationalen Glauben bekommen. Am Schluss ist gar nichts mehr übrig. Da wird die Bibel zerpflückt in 1000 Bruchstücke und Puzzleteile. Mich hat das nie überzeugt. Ja. Wenn man allein schon das Alte Testament als ein Puzzle auflöst, gibt es gar keinen Sinn mehr, keinen Zusammenhang mehr. Wie soll denn das noch zusammenstimmen? Also mich haben sie damit nie überzeugen können. Gott hat mich bewahrt davor, obwohl ich dieses Studium auch durchgemacht habe. Aber ich konnte nur den Kopf schütteln über so viel intellektuellen Hochmut und im Grunde nichts dahinter. Ja, nichts dahinter. Wenn du da mal hinterfragst, widersprechen die einander mit ihren Puzzletheorien, wie Kinder, die in Sandkasten spielen und der eine baut da ein Türmchen, der andere dort. Am Schluss fällt alles wieder zusammen. Lasst euch nicht von Pseudo-Intellektuellen in die Pfanne hauen, möchte ich euch auch sagen. Bleibt bodenständig. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Über dem Sohn auch im Vater bleiben. Der einzige Weg zum Vater. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Ja, wer in Jesus bleibt, der hat das Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. So werden wir es später noch im 1. Johannesbrief lesen. Eine ganz einfache Regel. Wer den Sohn hat, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, und zwar den biblischen Jesus, der hat das Leben nicht. So einfach ist es im Grunde. Aber es muss der biblische Jesus sein. Kein selbstgemachter aller Anselm Grün oder Eugen Drewermann oder wie die ganzen Verführer heute heißen, die auf den Buchmärkten Furore feiern. Der biblische Jesus Christus. Ja. Und jetzt nun Vers 25, haben wir gelesen, Vers 26. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen oder auch in die Irre führen. Es musste ganz klar gewarnt werden. In diesem Brief, wo es dann auch heißen wird, Gott ist Liebe. Das gehört zusammen. Liebe und Wahrheit, das habe ich ganz am Anfang auch dieser Bibelwoche gesagt, sind untrennbar. Liebe und Wahrheit gehören untrennbar zusammen. Keine Wahrheit ohne Liebe und keine Liebe ohne Wahrheit. Vers 27, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Nun, was heißt es jetzt? Das heißt, wenn ein Mensch ein Kind Gottes ist, dann wohnt der Heilige Geist in ihm. Und wenn wir beten zum Vater im Himmel, im Namen Jesu oder zu Jesus, dürfen wir auch beten, aber nicht zum Heiligen Geist, denn der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, dann wird uns der Geist in alle Wahrheit leiten. Auch den einfachen Christen, du musst kein Theologiestudium haben, du musst nicht auf einer Bibelschule gewesen sein, aber wenn du täglich in deiner unverfälschten Bibelausgabe liest, gibt heute leider auch immer mehr verfälschte Bibelausgaben, die nichts mehr mit Gottes Wort zu tun haben, aber wenn du in einer unverfälschten Bibelausgabe liest, zum Beispiel Luther oder Schlachter oder Elberfelder oder Menge Übersetzung oder Janssen, Herbert Janssen hat auch eine gute Übersetzung, dann wirst du wirklich das Wort Gottes darin haben und dich davon nähren können. Dein geistliches Leben wird gesund bleiben und du wirst auch die Geister unterscheiden können. Wir müssen nicht alle Irrlehren kennen, sondern wenn wir das Echte kennen, das Wort Gottes, darin zu Hause sind, dann wird uns der Herr durch seinen Geist anhand des Wortes, das wir kennen und verinnerlicht haben, in alle Wahrheit leiten und wir werden die Geister prüfen und unterscheiden können. Auch wenn wir vielleicht nicht die spezielle Gabe der Geisterunterscheidung bekommen haben, wir haben aber doch hier die Hilfe, die Quelle, das Fundament zur Prüfung alles dessen, was heute auf uns einströmt. Deshalb bitte ich dich, lies jeden Tag in diesem Wort, bete zum Herrn, dass er dich leitet und dass er dich vor Verführung bewahrt. Und dann haben wir es wirklich nicht nötig, dass wir falschen Lehrern verfallen, dass wir von falschen Theologen, es gibt auch richtige Theologen, von falschen Theologen uns abhängig machen und sagen, der Professor so und so hat aber gesagt und der Professor Y sagt wieder was anderes, ja was stimmt denn jetzt? Ja, prüfet alles anhand des Wortes Gottes und das Gute behaltet. Es gibt natürlich trotzdem Lehrer in der Gemeinde, ist auch eine Gabe, die der Herr schenkt, ist damit nicht ausgeschlossen. Das ist kein Widerspruch hier vorhanden. Und doch, nach evangelischem Verständnis, brauchen wir kein päpstliches Lehramt, sondern jeder Christ ist als mündiger Christ aufgerufen, selber anhand der Bibel alle Lehren zu prüfen, mit denen er konfrontiert wird. Nicht alle Lehren der Welt, kann kein Mensch heute mehr überblicken, was alles gibt, aber das, womit du konfrontiert wirst, das kannst du, darfst du und sollst du prüfen und nicht jedem Wind der Lehre hier anhängen und verfallen. Ohne Heiligen Geist werden wir kein Verständnis der Bibel haben. Der Heilige Geist leitet uns, der wirkliche Heilige Geist. Und wir sollen auch nicht einer Schwärmerei verfallen und irgendwelchen falschen Geistern anhängen, sondern in biblischer Sicht sind Wort und Geist eine Einheit. So gesagt, der Geist Gottes hat sich an dieses Wort gebunden. Er schwebt nicht irgendwo hier in der Luft und durch Visionen müssen wir jetzt ihn anzapfen, wie es manche Sekten lehren. Vor allem auch die Wort- und Geistsekte und was es alles heute so gibt. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich jetzt hier sage. Sondern der Geist, der wirkliche Geist Gottes, der ist wortgebunden, bindet sich an das Wort und das Wort selber ist geisthaltig. Wenn wir das Wort lesen, spricht der Geist Gottes dadurch zu uns. Wenn wir es in richtiger Haltung unter Gebet lesen, die Bibel nie lesen, ohne vorher gebetet zu haben. Ja, wir lesen die nicht als ein Geschichtsbuch oder wissenschaftlich zu erforschendes Dokument, sondern als das Lebenswort. Das Lebenswort und das geschieht unter Gebet. In alten Bibeln stand noch die Anleitung drin von August Hermann Franke, wie das Wort Gottes recht zu lesen ist. Ja, auf den Knien nämlich. Nun, wir sind fast zu Ende. Nun kommt noch ein Ausblick auf das Gericht. Damit schließt nun auch dieses Kapitel 2. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Nur wer in Jesus bleibt, wird auch im Gericht bestehen, wird nicht in die ewige Verdammnis, in die Hölle geworfen werden, sondern die himmlische Herrlichkeit erreichen. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Der gerechte Gott und der gerechtfertigte Mensch, das lässt sich nicht trennen. Die Rechtfertigung erlangen wir vom Vater durch seinen Sohn Jesus Christus. Da bekommen wir das neue Gewand, die weißen Kleider, reingewaschen durch das Blut Jesu Christi. Und nun klingt hier ganz am Schluss dieses Kapitels das große Thema des nächsten Kapitels an. Was wir, so der Herr will, heute Abend betrachten werden, wo es geht um Reinigung, reinige dich. Wer Recht tut, der ist von ihm geboren, neugeboren, das Thema der Wiedergeburt. Und auch der Heiligung. neugeboren durch Wasser und Geist. Was das bedeutet, dazu dann, so der Herr will und wir leben, mehr heute Abend. Möge der Herr uns in alle Wahrheit leiten und bewahren vor dem Bösen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass wir durch deinen Heiligen Geist die Salbung haben, zu prüfen, was gut und was böse ist. Leite uns auch an, gerade in dieser Endzeit, dass wir nicht falschen Geistern, ja sogar falschen Christusen und dem Antichrist verfallen, sondern bewahrt werden vor dem Bösen. Du kennst auch jeden Einzelnen hier, geh durch die Reihen und sprich zu jedem Herzen, stärke jeden Menschen, der hier ist in dir, dass er dein Kind wird und bleibt, dass wir nicht von dir abweichen und abfallen, sondern das Ziel erreichen, einmal bei dir zu sein. Dir wollen wir dafür alle Ehre geben, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.